Chaos-Sitzung des Thüringer Landtages. Altparteien und BSW wollen Wählerwissen aushebeln. System will Wahlberichterstattung zensieren. Auf 1 ist am Sonntag trotzdem im Nationalrat. Und Corona-Aufklärung. Hat Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung das Parlament dreist belogen? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtages endete am Donnerstag in einem völligen Chaos. Denn mit allen Mitteln versuchten CDU, BSW, Linke und SPD, die Wahl eines neuen Landtagspräsidenten zu verhindern. Dabei versuchten sie über Stunden die Geschäftsordnung zu ändern, was Alterspräsident Jürgen Treutler ablehnte. Zudem gab es Tumulte im Plenarsaal und mindestens einen Nazi-Vergleich aus den Reihen der CDU. Bei Redaktionsschluss war die Sitzung bereits zum 5. Mal unterbrochen. Der Hintergrund. Der Posten des Parlamentspräsidenten steht der AfD zu, die am 1. September die Wahl im Freistaat mit 32% gewonnen hatte. Die AfD hatte dafür die Abgeordnete Wiebke Musal vorgeschlagen. Bereits im Vorfeld hatten die übrigen Parteien angekündigt, diese parlamentarische Sitte zu missachten. So versuchten sie durch eine Regeländerung auch andere Kandidaten neben Musal zu erzwingen. Auf 1 sprach in Erfurt mit AfD-Fraktionschef Björn Höcke.
Herr Höcke, Sie und Ihre, also sagen wir mal so, zwei Lager werfen sich heute in diesem Landtag einen historischen Tabubruch vor. Einerseits Sie und Ihre Partei, die gerne den Präsidenten des Landtages heute gestellt hätte, zumindest zur Wahl gestellt hätte, und ein Lager aus BSW und Altparteien, ironischerweise, die Ihnen eine bewusste Beschädigung des Landes Thüringen vorwerfen, beziehungsweise dem Alterspräsidenten in Ihrem Auftrag. Ist dem so? Handelt der Alterspräsident heute hier in Ihrem Auftrag? Und wo sehen Sie den historischen Tabubruch?
Also ich habe auch viel Verständnis für andere Positionen, bin kein Mensch, der seine eigenen Standpunkte absolut setzt. Das will ich vorweg schicken. Aber wir haben in Deutschland eine über 150-jährige parlamentarische Tradition, auch wenn das den meisten gar nicht bewusst ist. Die beginnt eigentlich schon mit der Paulskirchenversammlung, mit der Paulskirchenverfassung. Und seit diesen Zeiten ist es parlamentarischer Brauch und Verfassungsgewohnheitsrecht, dass die stärkste Kraft nach einer Wahl den Parlamentspräsidenten stellt. Das ist auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland niemals anders gehandhabt worden. Es ist nach der Neugründung des Landes Thüringen, nach der politischen Wende, nach dem Fall der Mauer, niemals anders gehandhabt worden. Das heißt, die Altparteien versuchen, eine gelebte und gut gelebte parlamentarische demokratische Tradition zu beerdigen. Das ist der Tabubruch. Und es geht eben darum, die AfD zu verhindern, dass die AfD ein wichtiges Staatsamt einnehmen kann und ausfüllen kann, zu verhindern, dass die AfD sich auch bewähren kann, dass sie zeigen kann, sie ist fähig, solche Ämter auch auszufüllen. Man versucht, die AfD weiter vollständig zu isolieren, und das nach einer Wahl in Thüringen am 1. September, die uns mit Abstand zur stärksten Kraft gemacht hat.
Die deutschen Grünen versinken in Grabenkämpfen. Nach dem Bundesvorstand trat nun auch die 10-köpfige Spitze der Jugendorganisation zurück. Alle Mitglieder wollen sogar die Partei verlassen. Doch wer lenkt künftig die Partei der Transformation? Und wessen Interessen vertreten die neuen Vorsitzenden wirklich? Zwei Namen werden dabei immer wieder genannt. Zum einen Franziska Brandner. Seit der letzten Bundestagswahl ist sie Habecks Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Sie gilt ihrem Vorgesetzten als treu ergeben. Sollte sie gewählt werden, dann wäre Habeck eine gewichtige Stimme im Vorstand sicher. Die männliche Rolle in der neuen Doppelspitze soll wahrscheinlich Felix Banaschak übernehmen. Auch er ist kein unbeschriebenes Blatt. Banaschak gilt als vehementer Vertreter der LGBTQ-Bewegung. Internationale Aufmerksamkeit erregte seine Festnahme bei der Istanbul Pride im Jahr 2016. Ebenfalls fordert er seit langem einen Untersuchungsausschuss in der Causa Nord Stream 2. Freilich nicht zur Sprengung der Pipeline. Vielmehr will er klären, warum überhaupt ein gemeinsames Projekt mit Russland geplant wurde. Bei beiden Personen sticht außerdem ihre enge Verbindung nach Israel ins Auge. Brandner hat nach dem Abitur ein Jahr lang für die Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv und Washington gearbeitet. Sie spricht fließend Hebräisch. Banaschak ist Mitglied der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Kritiker befürchten daher, dass beide sich im Nahostkonflikt an israelischen statt deutschen Interessen orientieren könnten. Wenige Wochen nach dem Zusammenbruch der Carola-Brücke in Dresden wurde nun die Eisenbahnbrücke im benachbarten Radeberg für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist eine mögliche Einsturzgefahr. Die Maßnahme habe ein Ingenieurbüro empfohlen. Zuvor war der Zustand der Brücke auch Thema im Stadtrat. So hatten sich etwa die Freien Sachsen nach der Sicherheit der Eisenbahnbrücke erkundigt. Wie groß muss die Angst des Establishments vor einer objektiven Berichterstattung über die Nationalratswahl sein? Seit Tagen gibt es ein regelrechtes Kesseltreiben gegen die Präsenz alternativer Medien im Pressezentrum des Nationalrats. Ganz besonders fürchten sie sich offenbar vor auf eins. Erst am Mittwoch veröffentlichte die linke Tageszeitung Der Standard die Forderung, unsere Redaktion an ihrer Arbeit im Dienst der Zuschauer zu hindern. Doch bislang ohne Erfolg. Denn mit Stand von Donnerstagnachmittag sind alle Mitarbeiter von auf eins in Wien akkreditiert. Ausgeschlossen wurden 4 Vertreter anderer Medien. Darunter unser Co-Moderator Nico Schott vom Fernsehsender RTV. Die Hetze gegen auf 1 hat jedoch durchaus Folgen für die unabhängige Berichterstattung und damit für die Pressefreiheit in Österreich. Denn SPÖ, Grüne und Neos verweigern uns den Zutritt zu ihren Wahlpartys. Auf 1 behält sich rechtliche Schritte vor. Report 24. RTV. Info direkt. Zahlreiche Alternativmedien hat das österreichische Innenministerium von der Wahlberichterstattung aus dem Parlament ausgeschlossen. Wir haben uns mit einem direkt Betroffenen unterhalten. Was sagt Report 24 Chefredakteur Florian Machel zum Ausschluss freier Medien?
Das ist insgesamt eine wahrscheinlich noch nie dagewesene und auch ziemlich sinnlose Aktion, weil normalerweise das Parlament festlegt, wer da reingehen darf und wer nicht. Und das betrifft das Innenministerium überhaupt nicht. Das könnte man natürlich sagen, ja, wenn irgendeine echte Gefährdungssituation wäre, wäre es einmal ganz nett, wenn der eine Dienst den anderen informiert. Das liegt aber hier überhaupt nicht vor. Also was man sich hier erlaubt, ist, glaube ich, wirklich in der Geschichte des Parlaments einmalig. Und man muss in die Welt hineinschauen. Es gibt nur wenig Länder, wo man sich so etwas getraut hat. Das sind meistens irgendwelche Diktaturen oder afrikanische Staaten. Und interessanterweise, unsere Systemmedien kritisieren das dort auch. Also dort ist es ein gewaltiges Demokratiedefizit, während es in Österreich für Medien wie den Standard eher positiv ist, dass ihre Journalisten nicht die gleiche Luft atmen müssen wie die bösen freien Medien.
Jetzt müssen wir auch darüber reden, was der Grund für diesen Ausschluss ist. Begründet wird das Ganze nämlich mit einem Paragraphen, der eigentlich für Schwerverbrecher gedacht ist, bei denen etwa gefährliche Angriffe auf das Leben anderer wahrscheinlich sind. So, Florian, ganz ehrlich, was hast du verbrochen?
Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Herr van der Bellen fürchtet, dass ich ihn wieder beleidigen könnte, weil das haben wir ja schon verhandelt und das ist auch immer zu meinen Gunsten ausgegangen, wie, glaube ich, jeder unserer sehr weiß. Aber ansonsten ist niemand von den 4 Personen, ich kenne alle Betroffenen persönlich, in irgendeiner Form jemals aufgefallen, schon gar nicht durch eine Gewalttat. Und man muss auch dazu sagen, eigentlich steht in dem Gesetz ja auch drinnen, das muss eine Folgetat sein. Also es muss schon einmal etwas passiert sein, was eine solche weitere Tat möglich macht oder denkbar macht. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Meine Theorie dazu ist, dass das natürlich konstruiert wurde. Und so, es gab irgendeinen Zuruf, einen politischen Zuruf wahrscheinlich, wir wollen diese Leute nicht im Parlament haben. Macht's was, lasst euch was einfallen, auf gut Österreichisch. Und die haben dem Folge geleistet, ja, weil sie keine Standhaftigkeit haben, offensichtlich in dieser Behörde, die da zuständig ist. Weil sonst hätten sie wissen müssen, sie sind wahrscheinlich grob gesetzeswidrig. Was aber der ÖVP andererseits früher auch schon egal war, muss man auch sagen. Also es ist ein typisches Verhalten von allen, wo die ÖVP beteiligt ist in Österreich.
Im Jahr 2016 war es auch in Österreich zu Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidentenwahl gekommen. Ob Florian Machel Wahlmanipulation auch bei der kommenden Nationalratswahl befürchtet, das erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Auflösungserscheinungen gibt es derweil nicht nur bei den deutschen Grünen. Auch in Österreich scheint dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Andreas Babler die eigene Parteijugend davonzulaufen. Jedenfalls im Bundesland Vorarlberg. Dort hat die sozialistische Jugend dazu aufgerufen, anstatt der Mutterpartei lieber die KPÖ zu wählen. Grund sei, dass die Politik der SPÖ nicht sozialistisch genug sei. Wörtlich heißt es in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag, es braucht grundlegende soziale Reformen. Dem steht das angeblich heilige Eigentumsrecht der Kapitalisten im Weg. Die frühere Arbeiterpartei reagierte auf den Wahlaufruf ihrerseits wenig vergnügt. So verlautbarte die Parteizentrale wörtlich, die SPÖ Vorarlberg wird alle Vorstandsmitglieder der SJ Vorarlberg, die am einstimmigen Beschluss zur Wahlempfehlung beteiligt waren und zugleich Mitglieder der SPÖ Vorarlberg sind, aus der Partei ausschließen. Der offene Streit mit der eigenen Jugend kommt den ohnehin angeschlagenen Sozialdemokraten wenige Tage vor der Nationalratswahl denkbar ungelegen. Sollen die Opfer der jüngsten Hochwasserkatastrophe gegen Corona-Geschädigte ausgespielt werden? Das kritisiert zumindest die FPÖ im niederösterreichischen Landtag. Dort haben SPÖ und NEOS gefordert, den Fonds zur Entschädigung von Corona-Opfern aufzulösen, um das Geld stattdessen den Hochwassergeschädigten zukommen zu lassen. Der für den Fonds zuständige FPÖ-Landesrat Christoph Luisa weist diese Forderung jedoch klar zurück. Er versichert den Corona-Opfern, dass sie sich weiterhin auf die Auszahlung von Entschädigungen verlassen können und sagt, Zitat, der Landtag hat diesen Fonds zweckgebunden und daran wird bis zum Ende der Laufzeit nicht gerüttelt. Auch der Koalitionspartner ÖVP bezeichnete die Forderung als, Zitat, Versuch politisches Kleingeld zu wechseln. Zuletzt wurde die Höhe der Entschädigungen für die Hochwasseropfer in Niederösterreich auf 50% angehoben. Bundesweit setzt sich die FPÖ für eine 100%ige Entschädigung mit Rechtsanspruch ein. Der FPÖ-Fraktionschef im niederösterreichischen Landtag, Reinhard Teufel, bekräftigt diese Forderung und sagt, Zitat, 50% Schadenersatz sind besser als 20%, aber noch lange keine 100. Den Ankündigungen müssen jetzt Taten folgen. Nach der Veröffentlichung der RKI-Protokolle gerät nun die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern unter Druck. Denn die FDP-Fraktion im Schweriner Landtag wirft der rot-roten Regierung vor, das Parlament zu belügen. Auf eine Anfrage des Abgeordneten René Domke, die auf eins vorliegt, bestritt das Gesundheitsministerium, vom politischen Einfluss auf das Robert-Koch-Institut gewusst zu haben. FDP-Fraktionssprecher Danilo Vitenzer ist sich gegenüber auf eins dagegen sicher. Zitat. Ich halte die Aussage, dass keinerlei Kenntnis zu den RKI-internen Vorgängen besteht, die erwiesenermaßen durch bewusste politische Einflussnahme seitens des Bundesgesundheitsministeriums geprägt waren, für nicht glaubwürdig. In der Antwort hatte das Ministerium zudem behauptet, Entscheidungen in der Corona-Politik seien auf Basis von Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales getroffen worden. Für Vitenze eine Ausrede. Die Landesregierung wolle sich so wörtlich auf landesrechtliche Kompetenzen und Behördenstrukturen zurückziehen. Mecklenburg-Vorpommern hatte in der Corona-Politik einen besonders harten Kurs verfolgt und zeitweise die Landesgrenzen vollständig geschlossen. Mit 30. September wird der elektronische Impfpass in Österreich flächendeckend und ohne Möglichkeit zur Abmeldung eingeführt. Kritiker fürchten eine totale Kontrolle, vor allem in Kombination mit der geplanten digitalen Geldbörse der EU. Am Montag organisierte der Verein Wir Emus dazu in Linz die Pressekonferenz. neuer E-Impfpass als digitale Fußfessel. Doch welche Gefahren drohen nun konkret?
Kritiker warnen eindringlich. Mit der flächendeckenden Einführung des elektronischen Impfpasses in Österreich droht der Aufbau einer beispiellosen Überwachungsstruktur. Behörden und Institutionen könnten damit nahezu uneingeschränkten Zugriff auf unsere persönlichsten Daten erhalten. Ein Szenario, das den Weg für eine nie dagewesene digitale Kontrolle ebnen könnte. Die Gefahr einer totalen Überwachung rückt damit bedrohlich nah. Wie auch der ehemalige Präsident des Landeskriminalamts Thüringen, Uwe Kranz, betont.
Das ist ein Überwachungsvertrag. Diese Cyberkonvention wird missbraucht werden, das kann jetzt schon vorhergesagt werden. Und wer geimpft ist, der ist erfasst. Wer nicht geimpft wird, wird sozusagen negativ erfasst. Europa geht nun von Notfallmaßnahmen zu einem langfristigen Covid-19-Management über.
Mitbegründer der Anwälte für Aufklärung, Michael Brunner, betrachtet die Einführung des elektronischen Impfpasses als einen gezielten Angriff auf die Freiheit jedes einzelnen Bürgers.
Die für den Bürger verpflichtende Einführung eines elektronischen Impfpasses und Impfregisters sind ein direkter Angriff auf seine Grund- und Freiheitsrechte, nämlich insbesondere das Recht auf Datenschutz. Schon eine Vorratsspeicherung ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes unzulässig.
Auch Professor Dr. Dr. Martin Haditsch, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemiologie, Infektiologie und Tropenmedizin, warnt vor einer ernsthaften Bedrohung unserer Souveränität durch die Einführung des elektronischen Impfpasses.
Beim E-Impfpass geht es erneut entgegen den vorgespiegelten Argumenten weder um unsere Gesundheit noch um unsere Sicherheit, sondern vielmehr um betreutes Denken, den Verlust der Selbstbestimmung, das heißt eine Entmündigung aller Bürger und den durch maximale Kontrolle und drakonische Bestrafungsmöglichkeiten geprägten, unumkehrbaren, seit Menschengedenken größten Machtgewinn selbsternannter, nicht demokratisch legitimierter Eliten.
Haditsch hebt hervor, dass nur ein Austritt aus der EU, der WHO oder der UNO uns vor dem Zugriff des digitalen Überwachungsstaates bewahren und aus diesem digitalen Gefängnis befreien kann.
Die Spannungen zwischen den USA und China haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Was genau geschehen ist, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Mit den vergangenen Landtagswahlen in Deutschland haben die Grünen ihre Mehrheit im Deutschen Bundesrat verloren. Nachdem sie nun 3 weitere Regierungsbeteiligungen verloren haben, verringert sich die Zahl ihrer Sitze in den Gremien auf 26. Im Herbst 2022 hatten die Grünen noch 47 Vertreter im Bundesrat gestellt. Für eine Mehrheit sind 35 Sitze erforderlich. Damit können die Grünen nun keine Entscheidung des Bundesrates mehr im Alleingang blockieren. Die Einrichtung eines Asylheimes in der kleinen Stadt Dabel in Mecklenburg-Vorpommern soll rund 11 Millionen Euro kosten. Dies ergibt die Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. In der Unterkunft sollen bis zu 540 Einwanderer einziehen. Insgesamt leben in Dabel nur knapp 1.500 Personen. Die Einrichtung soll bereits im nächsten Jahr bezugsfertig sein. Die chinesische Armee hat erstmals seit 1980 eine Interkontinentalrakete über dem Pazifischen Ozean abgefeuert. Nach Angaben des chinesischen Verteidigungsministeriums ist der Test erfolgreich verlaufen. Vergleichbare Übungen hat China in den letzten Jahrzehnten nur im Inland durchgeführt. Dennoch betont Peking, es habe sich um eine Routineübung gehandelt. Bei der sogenannten Pass-Egal-Wahl in Österreich hat eine breite Mehrheit der Wähler für linke Parteien abgestimmt. Dabei hat die SPÖ 36,8% der Stimmen erreicht. Danach folgen die Grünen mit 19,3%. Die KPÖ kommt auf 10,4%. Dagegen haben lediglich 8,1% der Wahlteilnehmer für die FPÖ gestimmt. Die Pass-Egal-Wahl wird jedes Jahr von der linken NGO SOS Mitmensch organisiert. Unfreiwillig zeigt sie dabei jedes Mal auf, wie Masseneinbürgerungen auch Einfluss auf die Wahlergebnisse haben. Der aus Zwangsgebühren finanzierte Hessische Rundfunk hat sich mitten in der Wirtschaftskrise ein neues Logo verpasst. Obwohl die Änderungen im Vergleich zum früheren Logo minimal sind, sei der Wechsel trotzdem notwendig, betonte der Sender. Wörtlich hieß es, dass das alte Logo für die Ausspielung in digitalen Kanälen zu filigran ist, um wirksam zu sein. Über die Kosten für den Entwurf und die Anbringung des neuen Schriftzuges an allen Gebäuden schweigt der Sender sich aus. Er wurde aber eigens von einem externen Grafiker entworfen.
Trotz der akuten Kriegsgefahr im Libanon bleiben die deutsche Bundeswehr und das österreichische Bundesheer zunächst in der Region aktiv. Das sagten Sprecher der Verteidigungsministerien beider Länder gegenüber auf 1. Dabei wurde deutlich, ob die Soldaten das Gefahrengebiet verlassen dürfen, wird offenbar nicht in Berlin und Wien entschieden, sondern in New York. Aus Österreich hieß es wörtlich: Ein Abzug ist derzeit kein Thema und würde von der UN entschieden werden. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des deutschen Verteidigungsressorts. Gegenüber unserem Sender sagte er, Zitat, gerade in der gegenwärtigen Lage sind wir ein verlässlicher Partner und leisten bis auf Weiteres unseren Beitrag zur Erfüllung des Mandats. Über den weiteren Verlauf der Kampfhandlungen wolle er so wörtlich nicht spekulieren. Widerspruch kommt vom verteidigungspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lukassen. Gegenüber auf 1 forderte er die Bundesregierung auf, die deutschen Soldaten aus der Gefahrenzone abzuziehen. Wörtlich sagt er: Die deutschen Soldaten des Mandats UNIFIL, die sich zurzeit noch im Libanon befinden, können aufgrund der Lage bereits jetzt nicht mehr ihren Auftrag erfüllen. Wochen vor der Wahl kauft der umstrittene Milliardär George Soros 220 US-amerikanische Radiosender. Diese Sendeanstalten gehören zur Radiosenderkette Odyssey, der zweitgrößten der USA. Die Behörde Federal Communications Commission, FCC, die unter anderem für die Regulierung von Sendeanstalten verantwortlich ist, stimmte dem Kauf zu. Zu beachten ist dabei, dass von der fünfköpfigen Kommission 3 Mitglieder Demokraten sind, die Soros ihre Zustimmung gaben. Die 2 Kommissionsmitglieder von den Republikanern stimmten dagegen. Wie der republikanische Kongressabgeordnete Chip Roy aus Texas bereits im April äußerte, habe der Globalist die FCC gebeten, auf das normale Verfahren zur Überprüfung und Bewertung ausländischer Eigentumsanteile durch die Behörde zu verzichten. Denn nach dem US-amerikanischen Kommunikationsgesetz darf keine Radiosenderlizenz an ein Unternehmen vergeben werden, das zu mehr als 25% in ausländischem Besitz ist. Soros räumte sogar ein, dass der ausländische Anteil an Odyssey nach dem Kauf diesen Wert übersteigen wird. Naheliegend könnte sein, dass Soros mit diesem Kauf die Präsidentschaftswahlen im November zugunsten von Kamala Harris beeinflussen will. Die Erleichterung war Renate Kukral anzumerken. Die Freiheitstrommlerin aus Bayern wurde am Mittwoch nach einem langen Prozess in Berlin freigesprochen. Angeklagt war sie wegen angeblichem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte während einer Demonstration gegen die Corona-Politik. Sie soll einen Polizisten mit Trommelsticks geschlagen haben. Durch ein Video konnte sie mit ihrem Verteidiger, Rechtsanwalt Gregor Samimi, jedoch ihre Unschuld beweisen. Die Richterin sprach in ihrer Urteilsverkündung gar von einer eindeutigen rechtswidrigen Handlung des Beamten. Einen ausführlichen Bericht sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Auch nach Jahrhunderten der Forschung gibt es gerade in den Ozeanen noch immer Neues zu entdecken. So wurden allein in diesem Jahr bereits mehrere neue Haiarten identifiziert. Vor der Küste Australiens etwa fanden Wissenschaftler, unterstützt von Einheimischen, den sogenannten dämonischen Katzenhai, der in Tiefen von bis zu 700 Metern lebt. Die Zahl der bekannten Haiarten ist übrigens seit den 1980er Jahren von etwa 360 auf über 500 gestiegen. So wenig scheinen die Menschen bis heute über ihren Heimatplaneten zu wissen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.